Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Freunde, liebe Geschwister. Ich freue mich auch sehr, wieder bei euch hier in Oberath zu sein. Und das ist ein Vorrecht, dass wir als Kinder Gottes Gemeinschaft haben dürfen. Und wir haben heute Morgen noch ein Vorrecht. Nicht nur heute Morgen, aber oft. Wir haben Gottes Wort und dürfen es aufschlagen und dürfen es lesen. Und das ist ein wunderbares, großes Vorrecht. Gottes Wort sagt uns immer die Wahrheit, weil es ist die Wahrheit. Gott ist die Wahrheit. Und es sagt uns die Wahrheit über Gott. Wir brauchen Informationen von Gott über sich selbst, weil es gibt so viele falsche Gedanken von Menschen über Gott. Und Gottes Wort sagt uns die Wahrheit über uns. Und das ist auch gut. Und wir möchten heute Morgen einige Verse betrachten, die uns das vor Augen malen, wer Gott ist, wer wir sind, aber auch, was Gott getan hat, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Und lass uns gemeinsam aufschlagen, die eine Bibel dabei haben, lade ich dazu herzlich ein. Das Johannesevangelium, Kapitel 1 und die Verse 11 bis 13 lesen. Johannes 1, die Verse 11 bis 13. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viel ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Hier wird in gewisser Weise die größte Rettungsaktion beschrieben. Der größte, ja, einmalige Einsatz. Das werden wir noch im Laufe der Zeit tiefer betrachten dürfen, auch wer das ist, von dem wir aber auch schon einiges gelesen haben aus Gottes Wort. Ich freue mich über die Verse, die ihr ausgewählt habt, die schon deutlich gemacht haben, wer er ist. Manchmal helfen uns menschliche Beispiele, um tiefer oder höher liegende geistliche Wahrheiten auch zu verstehen. Und darum möchte ich uns erinnern oder erzählen an einen Fall in Thailand. Diesen Jahres am 23. Juni, da wurden 12 Fußballer im Alter zwischen 11 und 16 Jahren sowie ihr 25-jähriger Trainer in einer Höhle in Thailand von steigenden Wassermassen überrascht und eingeschlossen. Sie wurden erst 9 Tage später überhaupt gefunden in dieser Höhle. Dann wurden sie mit Lebensmitteln versorgt, medizinisch betreut und dann am 10. Juli gerettet aus dieser Höhle heraus. Und das hat, ich denke, weltweit als dramatische Rettungsaktion für Aufsehen gesorgt. Und ein Spezialtaucher ist bei dieser Aktion der Rettung auch ums Leben gekommen. Vielleicht merken wir schon jetzt einige Parallelen zu der Rettungsaktion Gottes. Und ich möchte da immer wieder Beispiele zu einfügen, weil es gibt Parallelen, aber auch Unterschiede bei diesen beiden Rettungsaktionen, damit sie uns beim Verständnis der größten Rettungsaktion, dem größten Aufwand deutlich machen können. Aber zunächst einmal die Frage, warum Rettung? Wovon benötigen Menschen Rettung, wenn sie nicht in einer Höhle gefangen sind? Römer 6, Vers 23, dort heißt es, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Lohn, das Resultat der Sünde ist der Tod. Was meint eigentlich Sünde? Man spricht von Verkehrssünden oder man sagt, wenn man ein kleines Stückchen Stollen oder Torte zu viel gegessen hat, ich habe gesündigt. Aber das ist eine Verniedlichung. Sünde meint Zielverfehlung. Menschen, die in Sünde leben, haben das Ziel ihres Lebens verfehlt. Das gute Ziel, das Gott für die Menschen hat. Und aus diesem Leben in Sünde ohne Gott folgen dann böse Taten, sündige Taten. Und das Ende davon ist der Tod. Der leibliche Tod, dass Menschen sterben müssen, kam nach dem sogenannten Sündenfall in diese Welt. Aber auch der geistliche Tod, die Trennung, die ewige Trennung von Gott, ist die Folge davon. Und das würde bedeuten, das hätte bedeutet, dass Menschen auf alle Ewigkeit getrennt von Gott existieren müssen. Auf alle Ewigkeit. Und das ist die Hölle, wie man es umgangssprachlich oft nennt. Da, wo Gott nicht mehr ist. Aber Gott hat Menschen geschaffen, um mit ihnen in einer Gemeinschaft zu leben. Und darum hat er eben die Möglichkeit geschaffen, der Rettungsaktion. Seine Gnadengabe ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir haben auch davon gesungen, nach unserem leiblichen Tod dürfen wir, wenn wir an ihn glauben, als unseren Herrn und Heiland, unseren Erretter, die Ewigkeit mit ihm verbringen. Wie schnell ist dieses eine Jahr vergangen? Geht uns, denke ich, allen so, oder? Gerade war ich hier, aber das ist ein Jahr her. Aber die ganze Ewigkeit, sie wird nie aufhören. Das ist das wunderbare Ziel. Ich würde jetzt diese Verse gerne mit uns durchgehen. Das ist so wunderbar. Und die Verse sind in so einfachen Worten, auch im Grundtext geschrieben, aber doch so tief. Und sie drücken mit wenigen Worten sehr viel aus. Und wir könnten an sich die ganze Bibel zur Hilfe nehmen, um sie zu verstehen. Aber ganz so viel Zeit haben wir nicht. Aber darum werde ich einige Verse auch aus Gottes Wort zur Erklärung für uns mitnehmen. Vers 11. Er kam in das Seine und die Seine nahmen ihn nicht an. Er. Ich bin so dankbar, dass wir schon über ihn etwas gelesen haben. Er, der Sohn Gottes, Jesus Christus, kam im Fleisch in diese Welt. Und in den ersten Versen im Johannesevangelium, dieser wunderbaren Einleitung, diesem wunderbaren Prolog, da heißt es in den Versen 1 bis 3 im ersten Kapitel: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Und es heißt im Kolosserbrief über diesen wunderbaren Herrn, ich lese Kapitel 1, die Verse 15 bis 20, wo auch schon die Errettung beschrieben wird, die Erlösung, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung, Kolosser 1, 15 bis 20. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und erst vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder Dinge in den Himmeln. Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes für die, die ihn aufgenommen haben, die ihn aufnehmen, die an ihn glauben. Ich bin so dankbar, dass ich diesen Frieden haben darf und ich wünsche ihn noch so viel weiteren Menschen. Er kam in das Seine. Wir haben gelesen, dass durch ihn alle Dinge geschaffen worden sind. Und der Psalm 24, der drückt in wunderbarer Weise aus, was das meint. Er kam in das Seine. Psalm 24, die Verse 1 und 2. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet, über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Und dann heißt es, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Das ist dramatisch, liebe Freunde, liebe Geschwister. Die Seinen nahmen ihn nicht an. Bevor ich einiges aus Gottes Wort dazu lese, ein Beispiel, ganz praktisch. Stellt euch einmal vor, da ist ein Firmenbesitzer. Und das ist ein Firmenbesitzer, der seine Mitarbeiter liebt und ihnen das Beste wünscht. Und er zahlt ihnen nicht 12 Monatsgehälter, nicht 13, nicht nur 14, sondern sogar 15. Also zu den normalen Monatsgehältern ein Weihnachtsgeld, ein Ostergeld und ein Pfingstgeld. Aber der war noch nie in seiner Firma. Und der kommt aus dem Ausland in die Niederlassung von den gut bezahlten und gut versorgten Mitarbeitern. Und die Mitarbeiter überlegen sich nur, wie sie diesen Chef ablehnen können. Das war doch schlimm, oder? Viel, viel mehr ist hier passiert, als der Jesus in das Seine gekommen ist. Die Seine nahmen ihn nicht an, die Geschöpfe haben ihn nicht angenommen. Und in der Apostelgeschichte Kapitel 4, in den Versen 27 und 28, da steht etwas ganz Spannendes. Es ist das Gebet der Gemeinde, nachdem Petrus und Johannes nach der Heilung eines Gelähmten erst gefangen und dann wieder frei waren. Und dann betet die Gemeinde zu dem lebendigen Gott. Und dann heißt es im Zuge dieses Gebetes, denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Gegen den Herrn Jesus haben sich Herodes, Pontius Pilatus, die Nationen und die Völker Israels versammelt. Sie haben ihn nicht aufgenommen, sondern sie waren gegen ihn. Sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Aber Vers 28 drückt aus, wie souverän Gott ist. Es heißt dort, um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Es war Gottes Plan, dass der Herr Jesus am Kreuz stirbt. Stellvertretend für die Menschen, die das annehmen dürfen. Dass er stellvertretend für mich meine Schuld getragen hat. Mein Platz, das sage ich ganz ernst, mein Platz wäre zu Recht an diesem Kreuz gewesen. ich hätte zu Recht den Tod verdient. Aber der Jesus kam in das Seine, wurde nicht aufgenommen, aber er hat sich kreuzigen lassen. Er ist gestorben, damit wir leben können. In besonderer Weise kam der natürlich auch zu seinem Volk Israel. Und dort heißt es im 5. Buch Mose, ein wunderbares Buch, Kapitel 7, im Vers 6 über das Volk Israel: Denn ein heiliges Volk bist du dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, ihn zum Eigentumsvolk zu sein aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Der Herr Jesus wurde von seinen Geschöpfen, seinem Volk, verworfen, abgelehnt und umgebracht. Bei der Rettungsaktion in Thailand, da kam ein Taucher auch ums Leben. Es war leider ein Unfall. Auf dem Rückweg von den Jungen ging ihm der Sauerstoff aus. Also es war so, die Jungen wurden ja nach 9 Tagen erstmal gefunden. Das heißt, Taucher haben sich dann auf den Weg gemacht. Es wurde ein Rettungsseil gespannt, an dem man sich entlanghangeln konnte. Und dann sind Taucher hineingetaucht, haben zum Beispiel auch Nahrung und weitere Hilfe gebracht, mussten dann wieder zurücktauchen. Und bei dem Zurücktauchen ist eben diesem Taucher der Sauerstoff ausgegangen und er ist dann ertrunken. Als der Jesus in diese Welt kam, stand es schon zu Beginn fest, dass er sein Leben geben wird. Das war kein Unfall, das war geplant. Und es gibt, und die bewegen mich immer wieder, es gibt 3 Leidensankündigungen von dem Herrn Jesus. 3-mal kündigt er sein Leiden an. Ich lese die erste aus dem Markus-Evangelium. Markus Kapitel 8, Vers 31. Und er, der Herr Jesus, begann sie zu lehren, dass der Sohn des Menschen vieles leiden und verworfen werden müsse von den Ältesten und den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und dass er getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen müsse. Der Herr Jesus wusste das. Er hatte das die ganze Zeit, als er hier auf der Erde war, auch vor Augen. Auch wenn seine Auferstehung auch bekannt war und angekündigt war, so musste er doch diesen Tod erleiden. Zu unserem Beispiel aus Thailand: Würden Retter zu Menschen, die irgendwo in einer Höhle gefangen sind, gehen, um sie zu retten, wenn sie wüssten, nicht die Jungen jetzt, aber ein fiktives Beispiel, würden Retter in so eine Höhle gehen, wenn sie wüssten, dass sie von den in Not gefangenen Menschen sofort ermordet werden würden? Ich denke, da würde keiner sich auf den Weg machen. Aber der Jesus wusste das, dass er am Kreuz sterben würde. Aber jetzt beginnt sich das Blatt zu wenden, denn es heißt im Vers 12: So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und das ist wunderbar, das ist in der Vergangenheit beschrieben, aber es ist bis heute gültig, in anderer Form. Wir können den Herrn Jesus nicht leiblich in unser Haus aufnehmen, weil er eben aufgefahren ist zum Vater. Aber wir können ihn aufnehmen und das werden wir auch noch tiefer behandeln heute Morgen, so Gott will. So viele ihn aber aufnahmen. Es gab Gott sei Dank auch damals schon Menschen, die ihn aufgenommen haben. Jünger. zum Beispiel auch im Markus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 28 bis 30. Petrus fing an, zu ihm zu sagen: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinet und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Dieses Aufnehmen und die weiteren Aussagen, die jetzt folgen, sind, wie gesagt, auch für uns heute noch möglich. Der Jesus ist zwar aufgefahren in den Himmel, aber wir können, und viele von uns haben das schon getan, wir können ihn auch heute in unser Leben als Retter und Herrn aufnehmen. Aufnehmen, was bedeutet das? Das Wort meint sowohl nehmen als auch empfangen. Und das finde ich sehr, sehr treffend für dieses Ereignis gewählt. Wir dürfen ihn aufnehmen, aber wie viel empfangen wir damit, ihr Lieben? Wie viel haben wir dadurch empfangen, dass der Herr Jesus in unser Leben gekommen ist, wenn das der Fall ist? Wie viel kannst du empfangen, wenn der Herr in dein Leben aufgenommen wird? Und dann geht es weiter. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Zunächst einmal, denen gab er das Recht. Er hat die Menschen, die ihn aufgenommen haben, nicht nur einfach gerettet, in Anführungsstrichen, sondern ihnen das Recht gegeben, Kinder Gottes zu werden. Also wirklich ein Anrecht, das ist ein kräftiges Wort, das dort steht, ein mächtiges Wort. Nicht nur einfach so, na ja, du bist zwar ein großer, großer Sünder und du kannst irgendwo da so wieder bei mir sein. Nein, das Recht gegeben, Kinder Gottes zu werden. Kinder Gottes zu werden. Ist das nicht wunderbar? Viele Menschen sagen, wir sind doch alle Kinder Gottes. Aber das ist eine falsche Aussage. Wir sind nicht alle Kinder Gottes. Alle Menschen sind Geschöpfe von Gott geschaffen. Aber durch das, was damals beim Sündenfall geschehen ist, ist eine gewaltige Trennung zwischen Gott und den Menschen. Das ist einfach da. Und wir sind von Hause aus Geschöpfe Gottes. Aber die ihn aufgenommen haben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das muss ja erst mal geschehen. Das ist ja nicht schon da, sondern das muss erst geschehen werden. Und das ist das Größte, was einem Menschen passieren kann. Kind Gottes zu sein, das ist das Größte. Viele Kinder hätten manchmal gerne reiche und berühmte Eltern. Die denken, ach, wenn mein Papa so ein paar Milliarden auf dem Konto hätte, dann wäre das Leben viel, viel einfacher. Viele wünschen sich so etwas. Aber auch reiche Eltern und ihre Kinder, die müssen eines Tages sterben. Und dann nützt das alles nichts mehr. Das ist alles nur zeitlich. Das letzte Hemd hat keine Taschen, sagt man im Volksmund. Aber Kinder Gottes, Menschen, die gerettet sind, die dürfen in alle Ewigkeit mit Gott leben. Und das ist ein wunderbares Vorrecht, eine Gnade. Gnade, ein bekanntes Wort. Gnade bedeutet viel. Ich habe mal gehört, jemand sagte, Gnade bedeutet sich mit Gunst zu jemand herunterbeugen. Wie hat Gott sich zu mir in seiner Gunst, in seiner Liebe heruntergebeugt? Der Jesus kam in das Seine und starb am Kreuz. Denen, die an seinen Namen glauben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. An seinen Namen glauben bedeutet, an seine Person zu glauben. An den oder als den, an der er ist. Also auf ihn selbst, wer er ist und was er getan hat, zu vertrauen. Viele Menschen glauben irgendwie, dass es mal einen guten Menschen mit dem Namen Jesus gab oder von dem auch nur berichtet worden ist. Aber das ist nicht das, was hier gemeint ist. Ich darf oft an Büchertischen oder weiteren Möglichkeiten, die es gibt, Gottes Wort mit anderen Menschen weitersagen. Und wir haben zum Beispiel vor der Ausländerbehörde einen Büchertisch, wo wir mit vielen Muslimen zum Beispiel über den Herrn Jesus sprechen dürfen. Und bei einem anderen Büchertisch, wo auch viele Muslime in der Umgebung wohnen, da sagte mir mal ein Muslim, wir glauben auch an Jesus. Er ist der dritte von 124.000 Propheten. Ich habe ihn nicht gefragt, wer denn seiner Meinung nach die ersten beiden sind und die restlichen, weil ich wollte mit ihm über den Herrn Jesus sprechen. Aber ich dachte, dritter von 124.000, so nah und doch so weit weg. Gott kam in diese Welt. Gott kam in diese Welt. Und es ist notwendig, wenn wir an den Herrn Jesus glauben, dass wir auch wirklich an den glauben, an der er wirklich ist. Er ist nicht nur einer von der dritte von 124.000 Propheten. Wir sind oft bei weiteren Einsätzen, und ich war vor kurzem auch bei einem Einsatz in Potsdam, und da hat eine Frau auch gesagt, sie sei Christ. Sie sagte, sie hat einen guten Draht nach oben, hat dann auch so hoch gezeigt. Aber je mehr wir über den Herrn Jesus gesprochen haben, wurde deutlich, dass sie gar nicht in diesem bisher besprochenen Sinn an den Herrn Jesus glaubt, wer er ist und was er am Kreuz getan hat. Und dann sagte sie noch, Schuld, Sünde gibt es gar nicht. Nicht nur, dass sie keine hat, sondern Schuld gibt es generell nicht. Und ich versuche sehr höflich immer zu sein, aber da fand ich es sehr wichtig, ihr deutlich zu sagen, wenn sie das so sagen, dann können sie nicht von sich sagen, sie sind Christ, dass sie an den Namen des Herrn Jesus glauben. Das können sie da nicht sagen. Ich habe es auch so deutlich gesagt, nicht als Frage formuliert, was ja vielleicht höflicher gewesen wäre, um ihr deutlich vor Augen zu malen, so ist sie nicht gerettet, sondern es ist wichtig, an den Namen des Herrn Jesus zu glauben, an den Namen Gottes, an den Herrn selbst zu glauben. Johannes 14,6, ein ganz bekannter Vers, der aber immer aktuell ist. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist eine wunderbare, allgemeingültige Aussage. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das war auch der Einladungsvers zu der Evangelisation vor 32 Jahren, als ich zum Glauben kommen durfte. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und an ihn dürfen wir glauben. Und dann Vers 13, die nicht ausgeblüht, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wir merken, hier passiert etwas. Wenn wir Jesus aufnehmen, an ihn glauben, auf ihn vertrauen, dass er eben gekommen ist und am Kreuz gestorben ist für die Schuld, meine Schuld, dann wird das auf einmal sehr konkret und dann passiert etwas. Und das wird jetzt hier beschrieben. Die nicht ausgeblüht geboren sind. Geblüht, Eltern. Es gibt einen bekannten Spruch, Gott hat keine Enkelkinder. Es ist wunderbar, wenn Menschen in einer gläubigen Familie aufwachsen dürfen. Das ist wirklich ein Vorrecht, ihr Lieben. Ich bin mit 25 zum Glauben gekommen. Gott sei Dank, preis den Herrn. Aber was für ein Vorrecht ist es, wenn du schon von klein auf, von der Schrift her, über den Herrn Jesus hören darfst. Und wenn du schon ganz früh erkennen darfst, ich brauche Errettung, ich brauche Vergebung. Es ist egal, ob du den Bus oder das Flugzeug, das du erreichen möchtest, eine Sekunde oder eine Stunde zu spät erreichst. Du kommst nicht dahin, wo du möchtest. Und auch wenn ich vielleicht in meinem Leben wenig Zeit hatte, Sünden zu begehen und in Sünde zu leben, ich weiß doch, so wie ich bin, kann ich nicht vor Gott bestehen. Und wenn du nur einmal deinem kleinen Bruder ein Gummibärchen gestohlen hättest, wenn das deine einzige böse Tat gewesen wäre, trotzdem würdest du Rettung brauchen. Und die Folgen wären genauso. Ewige Trennung, ewige Verdammnis von Gott. Von daher ist es ein Vorrecht, wenn man früh zum Glauben kommen darf, früh vom Herrn Jesus hören darf. Aber es ist keine Garantie, dass man selber wiedergeboren wird zu einer lebendigen Hoffnung. Das Zweite, wie man nicht wiedergeboren wird, nicht aus dem Willen des Fleisches. Also keine eigene fleischliche Anstrengung kann die Wiedergeburt bewirken. Tod ist Tod. Daraus kann eben nicht neues Leben entstehen. Die dritte Möglichkeit, wie man nicht wiedergeboren werden kann, noch aus dem Willen des Mannes. Kein anderer Mensch kann die Wiedergeburt bei irgendjemand bewirken. Die Wiedergeburt ist notwendig. Aber Menschen versuchen so oft, sich irgendein religiöses System aufzubauen. Aber das kann keine Wiedergeburt bewirken. Sondern, wie es dann hier heißt, sondern aus Gott geboren sind. Nur Gott kann diese Wiedergeburt schenken. Und einige kennen es sicherlich, im Johannesevangelium Kapitel 3, da spricht der Herr Jesus viel über diese Wiedergeburt, diese neue Geburt. Johannes 3, die Verse 1 bis 8. Johannes 3, die Verse 1 bis 8. Es war aber ein Mensch von den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm, dem Herrn Jesus, bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Verwundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Es ist Gottes Wirken. Aber wir haben auch gelesen von der Verantwortung, die wir als Menschen haben. Dazu sage ich immer, wenn ich von meiner Bekehrung erzähle, ich durfte mich dann und dann bekehren. Gott kam in mein Leben. Aber es gab den Zeitpunkt, wo ich mich in meinem Zimmer im Studentenwohnheim vor meinem Bett gekniet habe, am 27.06.1986, abends um 23:30 Uhr. Und wo ich umgekehrt bin von meinem Leben in Sünde, von meinem Leben ohne Gott. Oh, ich hatte Religion. Ich bin in die Kirche gegangen. Aber ich dachte auch, ich sei Christ. Aber ich war kein Christ. Mein Leben hat sich nicht verändert. Ich bin in die Kirche gegangen, aber war eigentlich ein wissenschaftsgläubiger Humanist, der letzten Endes nur sein eigenes Wohl im Fokus hatte. Religion kann uns nicht retten. Nur Jesus kann uns retten. Und dazu ist eben diese Umkehr notwendig. Und ich weiß noch, wie ich da vor meinem Bett gekniet habe und verstanden habe, ich habe gesündigt. Eben im Leben ohne Gott und in ganz, ganz, ganz vielen schlimmen Taten, die als Folge davon rausgekommen sind. Aber wie mein Glaube sich auf den Herrn Jesus gerichtet hat. Und ich habe verstanden, Jesus starb am Kreuz, damit ich Leben haben kann. Und mein Leben hat sich von diesem Tag an total verändert. Gott sei Dank. Ich sage gleich noch etwas dazu. Unsere Verantwortung ist es, umzukehren, Buße zu tun und an den Namen des Herrn zu glauben. Wir finden noch weitere Stellen über die neue Geburt in Gottes Wort. Ich möchte noch aus dem ersten Johannesbrief. Johannes ist jemand, den Gott gebraucht hat, um uns diese Wahrheit besonders intensiv mitzuteilen. 1. Johannes 5, Vers 1, dort heißt es: Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren, und jeder, der den liebt, der geboren ist, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Hier auch ganz komprimiert: Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der also an den Herrn im richtigen Sinne glaubt, auf ihn vertraut, der ist aus Gott geboren. Und dann wird hier gleich eine Folge beschrieben. Und jeder, der den Herrn liebt, der einen wiedergeboren hat, der liebt auch die anderen, die auch gerettet sind. Eine wunderbare Folge, die leider manchmal oft vergessen wird, aber die als logische Folge der Errettung dargestellt wird. Und im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3, da heißt es: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wir haben eine lebendige Hoffnung, wenn wir zu Christus gehören, eine lebendige Hoffnung. Es gibt eine Redewendung, die heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Den Satz kannst du durchstreichen, wenn du Christ bist. Dann hast du eine lebendige Hoffnung, die nicht enttäuscht werden wird, die nicht zuschanden werden wird. Ich komme langsam zu einer Zusammenfassung und zum Schluss. Wir haben über die größte Rettungsaktion nachgedacht, über den größten Retter. Jesus Christus kam in diese Welt, um Sünder zu retten. Auch heute noch ist das möglich. Dafür starb er am Kreuz. Aber nicht jeder ist ein Christ, der sich dafür hält. Das hatten wir auch betrachtet. Nochmal zu den Jungen aus Thailand. Die Jungen aus Thailand wurden sehr aufwendig gerettet. Als eben alles vorbereitet war, haben etwa jeweils zwei oder drei Taucher einen Jungen genommen. Einer hat auch noch die Sauerstoffflasche von dem Jungen bei sich getragen und haben die Jungen, die teilweise nicht mal schwimmen konnten, etwa 4 Kilometer weit aus der Höhle schwimmend begleitet. 4 Kilometer. Das war wirklich eine große Rettungsaktion. Übrigens, einer der geretteten Jungen, Adun mit Namen, einige schreiben auch Adul, wenn ihr es doch mal nachschlagen wollt irgendwo, der ist Christ. Und der hatte auch eine besondere Rolle. Er konnte als einzigster gut Englisch und konnte so die Kommunikation mit den englischsprachigen Rettungskräften übernehmen. Und er war auch der Einzige, der nicht mit in ein Kloster gegangen ist, in das die Jungen und auch der Trainer für eine kurze oder längere Zeit gegangen sind. Aber es gibt ein Foto oder wahrscheinlich auch mehrere von einem Dankgottesdienst, wo Gott, dem wahren und lebendigen Gott, gedankt wird für diese wunderbare Rettung. Adun ist zweimal gerettet. Einmal darf er die Ewigkeit mit dem Herrn verbringen, aber er wurde auch aus dieser Situation gerettet. Wie nehmen wir jetzt Jesus Christus heute auf? Oder wie haben wir ihn heute aufgenommen? Wir glauben an ihn und dass er alles getan hat und dass auch der Einzige war, der das tun konnte, um Sünder zu retten. Er trug stellvertretend die Strafe. Wenn jetzt irgendjemand von uns sein Leben stellvertretend für andere gegeben hätte, dann hätte das nicht den Wert gehabt, dass Jesus Christus sein Leben hingegeben hat. Er war wahrer Gott und wahrer Mensch und der einzigste Mensch, der nie gesündigt hat. Der nie gesündigt hat. Er wurde in allem versucht wie wir, doch ohne Sünde. Stell dir das mal vor, was für ein Leben als Mensch hier schon auf der Erde. Bewegend, oder? Und darum konnte er, der Einzige, der keine Strafe für sein Leben verdient hatte, sein Leben als unschuldiges, perfektes Opfer geben. Und das hat Auswirkungen, wenn wir das getan haben. Ich habe von mir erzählt, als ich von den Knien aufgestanden bin, da hatte ich eine wunderbare Freude. Es kommt nicht auf Emotionen an, Menschen sind verschieden. Ich weiß, mir sind die Sünden vergeben, weil das Gottes Wort es sagt, weil das eindeutig beschrieben ist. Aber ich wusste, mir sind meine Sünden vergeben und zwei Sachen sind mir aufgefallen. Einmal, meine Angst vor dem Tod, die ich bis dahin immer gehabt habe, war schlagartig weg. Ich hatte immer Angst vor dem Tod. Ich bekenne euch was, ihr Lieben. Als ich 6, 7, 8 Jahre alt war, wenn ich alleine abends dunkel im dunklen Zimmer im Bett lag, dann bin ich manchmal aufgestanden und habe mir einen Vorwand gesucht, dass ich meine Eltern etwas fragen kann, dass ich wieder im Wohnzimmer mit Licht war, weil ich die Dunkelheit und die Angst vor dem Tod nicht ertragen konnte. Das war auch später so. Trotzdem habe ich geraucht, trotzdem bin ich sehr falsch Auto gefahren, aber ich hatte Angst vor dem Tod und die war schlagartig weg. Weil ich weiß, wenn ich sterbe, ich weiß, wo ich sein werde. Und etwas weiteres ist mir aufgefallen und das ist mehr oder weniger stark, auch bei jedem, mit dem ich bis jetzt gesprochen habe. Ich hatte vereinzelt schon mal in der Bibel gelesen, aber es war irgendwie verschwommen, wenn ich das gelesen habe. Nicht, weil ich die falsche Brille auf hatte, sondern es hat nicht deutlich zu mir gesprochen. Aber ich habe dann auch sofort als Beispiel gebracht, nachdem ich wieder die Bibel gelesen habe. Es war, als wenn man morgens nach dem Duschen den Badezimmerspiegel erstmal sieht. Und der ist meistens beschlagen. Wenn man dann einen Wischer nimmt und einmal durchzieht, sieht man wieder klar. So war es bei mir mit Gottes Wort, der Bibel. Es hat klar zu mir gesprochen. Und unter uns gibt es wahrscheinlich 2 Gruppen von Menschen. Aber es wäre gut, wenn alle zur ersten gehören. Eine Frage: Hast du die Wiedergeburt erlebt? Das merkt man. Bist du umgekehrt von deinem sündigen Leben? Hast du dein alleiniges Vertrauen auf den Herrn Jesus gesetzt? Und hast du dann die Vergebung deiner Schuld erfahren, erlebt? Gott sei Dank, lebe wie ein Kind Gottes. Das möchte ich uns allen mitgeben. Lebe wie ein Kind Gottes. Beispiel: Kinder sagen zu Eltern, vielleicht gerade in der Weihnachtszeit, wenn man irgendwo eingeladen ist, benimm dich, mach mir keine Schande. Iss mit Messer und Gabel schön und ja, blamier mich nicht. Wie viel mehr ist es wichtig, dass wir dann als Kinder Gottes leben? Nicht um gerettet zu werden, sondern weil wir gerettet sind. Gibt es Bereiche in deinem Leben, in unserem Leben, wo wir nicht wie ein Kind Gottes leben? In Zorn, in Sünde, in Süchten. Die Annahme von Jesus hilft auch, heilig zu leben, so wie du das tun solltest. Dann eine Frage, nicht um dich zu verunsichern, sondern um mir zu helfen. Bist du nicht sicher, dass du wiedergeboren bist? Wenn du das nicht sicher sagen kannst, dann tu das, was wir heute besprochen haben. Kehre um von deinem Weg. Und das heißt wirklich Umkehr. Abkehren von dem alten Weg in Sünde und Sünden. Und nehme Jesus auf, glaube an ihn als der einzige Weg zu ihm. Keine Kirche kann dich retten, keine Sakramente können dich retten, keine Religion kann dich retten, keine fleischlichen Werke, keine Opfer. Es gibt nur ein Opfer, das uns retten kann, das Opfer des Herrn Jesus Christus. Darum, kehre um von deinem Weg, tue Buße. Und nehme Jesus auf. Das ist auch heute noch möglich. Ich möchte schließen mit dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 11 bis 13. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Amen.